Hallo und herzlich willkommen, Folge 111 des Fusecast. Da wird mir schon wieder gelacht gegenüber. Hallo Britt.
Hallo, ich freue mich, dass wir heute uns tatsächlich sehen und dieses Mal alles flüssig läuft. Jetzt siehst du hier das wunderschöne Arbeitszimmer mit der Palme, wo irgendwie ein neues Blatt oben rausguckt. Ja. Und mich etwas überbelichtet.
Ja, du bist umgeben von wunderschönen Aktenordnern da hinten im Regal,
sehe ich. Alle leer.
Und einer ja, so 80er Glastür oder was ist das da hinter
ja,
dir?
Ja, die, so? Ja, ich finde die wunderschön irgendwie. Das ist so ein Holzton, der ist halt wirklich so, wie würde man sagen, Gelsenkirchener Barock, glaube ich.
Ja gut, das ist ja auch deine Heimat, ne?
Ja. Und ein fahrbarer Schreibtisch, möchte ich einmal kurz, Achtung.
Oh, geil. Ey, ist das cool? Ich habe schon echt überlegt, mir irgendwie auch sowas zu machen. Nutze das wirklich auch im Stehen oder sitze im Endeffekt einfach nur?
Also ich finde es jetzt fürs Podcast machen, finde ich es ganz geil, weil ich habe natürlich in der Uni gelernt, für Sprachaufnahmen muss man immer stehen, weil man dann einfach viel mehr auch Gestik und sowas hat. Und
stehst du gerade?
Ja, ich stehe.
Ach so.
Ich bin so klein, Dennis. Ich bin so
ach ja,
klein.
Das war's.
Nee, also ich habe es jetzt tatsächlich schon ein paar Mal genutzt. Ich muss mich immer dran erinnern, weil ich es vergesse, dass man den hochfahren kann. Aber wenn ich dann zwischendurch stehe, ist es eigentlich ganz angenehm.
Ah.
Ja, man wippt halt ein bisschen rum, ne?
Ja, ich habe tatsächlich auch ein paar Mal schon überlegt, ob das was für mich ist, weil, ja, so wegen Rücken und so, ne? Ja. Bisher habe ich das irgendwie nicht gemacht.
Ja.
Vielleicht ist das ja mal eine Idee.
Ich finde es ganz cool.
Okay. Huh. Das ist witzig, aber es wirkt halt gar nicht so.
Jetzt das ist aber auch, weil der Schreibtischstuhl, der ist sehr groß, also der hat so eine sehr hohe Lehne und der steht hinter mir, deswegen sieht es in Relation wahrscheinlich so aus, als würde ich neben einem anderen Schreibtischstuhl sitzen.
Ja. Jetzt bräuchst du nur noch so ein Ringlicht, dann wärst du perfekte TikTok-Star / YouTuberin.
Ich habe eins. Weißt du, wo das steht? Das steht aber auf dem an der Ecke, wo ich mich immer schminke, weil das in dem Raum sonst so dunkel ist, sodass ich nicht sehe.
Ah ja, okay.
Aber es ist noch nicht bisher für irgendwelche TikToks genutzt worden. Vielleicht muss ich das noch machen.
Ah ja, okay. Ist das denn wirklich so, ist das dann so gut? Du hast es doch wenigstens mal ausprobiert, oder? Dadurch ein Foto zu machen oder
sowas. Ach so, ja, das Ding ist, dass diese Handyhalterung, die ist nicht in dem Ringlicht drin, sondern da drunter.
Okay.
Also, weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nicht gemacht, ehrlich gesagt.
Aber Christian, ja, du bestimmt das schon.
Ich glaube, der hat tatsächlich mal eine Instagram-Story gepostet mit, hier steht ein Ringlicht.
Oh Mann, großartig.
Du, ich musste dich jetzt auch direkt am Anfang einmal überfallen, weil du stellst ja grundsätzlich auch so Fragen, auf die man sich eigentlich vorbereiten müsste, wie 2G oder 3G auf Konzerten.
Ja.
Und deswegen werfe ich dich jetzt in den kalten Topf, nämlich der Mann von meiner Arbeitskollegin ist reger Fusecast-Hörer.
Oh Gott. Und, hallo, schönen Gruß.
Und der sagte,
Britts Arbeitskollegin, ja.
Ja, und der sagte, dass er gerne wissen würde, dass der Moderator ihm doch bitte mal nennen soll, was denn seine Top 10 Alben der 90er sind.
Boah, da machst du aber ein Fass auf. Top 10, okay, vollkommen unvorbereitet und einfach so, dazu muss ich sagen, ich habe natürlich jetzt keine Liste hier vor mir und dann sind natürlich so ein paar Sachen, wo ich dann nicht weiß, ist das noch 90er so, oder ist das schon 2000er oder, ne, also gerade so Sachen, wenn es um 99, 2000, 2001 geht, da verschwimmt das ja schon mal gerne. Aber from top of my head, warte, jetzt zähle ich mal runter, Get Up Kids, 4-Minute Mile, müsste 90er gewesen, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe die 96, ja, das muss 90er gewesen sein, so. Millencolin, Life on a Plate, einfach nur, weil, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die heutzutage noch so mithalten kann, aber damals ultra wichtig für mich, genauso wie Propagandi, Let's Talk More Rock. Randy, You Can't Keep a Good Band Down. Ich war Punker, ne? Punkrock, also Skate, 90s Skatepunk. Satanic Surfers auf jeden Fall auch mit entweder diese 666 irgendwas to Hell, Road to Hell, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, oder Going Nowhere Fast, beides großartige Platten. Das ist wirklich gemein. Alkaline Trio, Maybe I Catch Fire. Da ist jetzt wenig Emo bei gewesen, ne? Aber ich war halt auch so ein 90s. NoFX, hier, wie heißt sie? Punk and Rublik. So, ich habe noch drei Platten. Puh. Und jetzt ist eine Platte, da weiß ich nicht, ob das schon 2000er oder noch 90er ist. Das ist die Saves the Day hier, Through Being Cool. Aber ich glaube, die ist noch 90er. Die müsste noch 90er sein.
Stimmt, google's jetzt bitte nicht parallel, weil sonst ist dein Internet wieder weg.
Ja, genau. Deswegen kann ich das nicht genau sagen. Dann würde ich noch sagen, Weaker Than's Fellow. Oh, jetzt habe ich noch eine, ne?
Mhm.
Wahrscheinlich Lifetime, Hello Bastards oder Jersey's Best Dancers, kann ich jetzt so aus dem Stegreif auch nicht sagen. Ich bin mir sicher, ich habe 1000 Sachen vergessen. Das ist jetzt einfach nur so mit halbem Blick auf meinen CD-Schrank irgendwas rausgepickt. Ich könnte natürlich noch viel mehr sagen von den Sachen, die da jetzt so stehen. Also sowas wie Bouncing Souls.
Ja, aber es war doch schon gut. Für spontan aus dem Stegreif, finde ich, ist das der Service, den du liefern kannst.
Puh, oh, ey. So, ich habe jetzt schon wieder selber vergessen, welche ich genannt habe. Also, aber das sind alles Platten, über die ich über kurz oder lang mit Sicherheit auch mal im Steady-Podcast reden werde.
So, boah, tolle Überleitung, Dennis.
Ja, super. Ich habe für heute, also wir nehmen ja am Mittwoch auf, ich habe noch keine Folge gemacht. Ich mache gleich noch eine. Ich habe eben gedacht, ich mache Willem Scream heute. Habe ich Bock drauf irgendwie und kann ich ohne viel Vorbereitung schnell was machen. Ja, es ist halt einfach gerade der Heftabgabestress. So,
Das nochmal aufzulösen, nach dem Podcast vorletzte Woche haben wir übrigens nicht mehr besprochen, ob ich noch ein Interview machen soll. Also ich habe auch kein Interview mehr gemacht.
Nee, ist auch okay, weil ich habe ja gestern noch kurzfristig eins gemacht, das ich eh machen musste fürs Heft. Deswegen haben wir heute ein wunderschönes Interview mit Rodney von Monosphere und gleichzeitig auch langjähriger Fuse-Schreiber und Kollege. So, ne? Von daher, ganz witzig, solche Interviews laufen ja gerne mal Gefahr, dass man sich so ein bisschen verquatscht oder ja, irgendwie bestimmte Sachen nicht anspricht. Oh, ey, ich muss eigentlich ganz dringend in dieser Top 10, muss ich irgendwas rauswerfen und Life of Agony, Ugly noch. Ja, das war
dann
für
ist
mich.
Dann ist das ein Zusatz.
Ja, genau, das ist ein honorable Mensch. nee, ist tatsächlich für mich mit so 16, 17 eine der wichtigsten Platten gewesen irgendwie. Die muss da eigentlich unbedingt rein. Das sind halt 10 Jahre und dann sind das für mich auch noch 10 Jahre, in denen ich so 16, 17, 18, 19, 20 war. So,
das ist viel passiert.
Ja, nee, aber mal ernsthaft, denk du mal zurück irgendwie in diese Zeit von, du entdeckst irgendwie das erste Mal irgendwie Punkrockmusik oder Gitarrenmusik allgemein, ja. Bis zu, und dann halt 10 Jahre. So,
was man, ne? Dann also, noch aufholen muss. Das mache ich ja immer noch. Aufholen muss.
Ja, siehst du? Und was da halt aber auch passiert, so, ne? Also ja. Angefangen mit irgendwie Iron Maiden und Metallica, dann auf einmal irgendwie NoFX entdeckt und dann irgendwann kam Emo um die Ecke, so. Also das ist halt ein viel zu großes Feld, das man da beackern müsste. Irgendwie. So.
Ja.
Naja.
Wie bist du jetzt von Rodney auf Bouncing Souls gekommen?
Weiß ich auch nicht so genau.
Okay.
Nee, was ich sagen wollte, ist, dass man in so Interviews ja ganz gerne mal, wenn man die Person kennt, sich so verquatscht und dann nicht wirklich über Musik redet, so, sondern über irgendwas anderes. Und das habe ich aber ganz gut umschifft, weil das ist ein relativ langes Interview geworden, aber da geht es halt viel um tatsächlich Musiktheorie.
Mhm. Ja, weil, studiert es ja auch.
Genau.
Auch, ne?
Ja, der ist da studierter Musiker quasi und Konzepte und all sowas. Und also ein Konzeptalbum und ja, ich glaube, selbst wenn man die Band nicht kennt oder die Musik nicht kennt, haben wir da viele Sachen gesagt, die auch allgemeingültig sind irgendwie oder sich allgemein übertragen lassen. Von daher sollte man sich das auf jeden Fall mal anhören, finde ich, wenn man hier eh schon den Podcast angeschmissen hat und mal eben 40 Minuten Zeit hat. jetzt habe ich schon wieder so viel geredet.
Machen wir den jetzt erst noch News oder willst du erst das Interview dran machen und danach?
Nee, komm, wir machen erst die News. Wir machen erst die News.
Okay.
Ballern erst die News raus. Da hast du ja auch so ein paar Sachen eingetragen, aber ich würde erstmal. Ich würde dich jetzt natürlich auch gerne nach deinen Top 10 90er-Platten fragen.
Ja, das ist
aber
schwierig. Da bin ich raus.
Wahrscheinlich muss man den Top 10 2010er bei dir fragen, ne?
Das haben wir ja schon mal gemacht. Da gibt es ja einen ganzen Podcast drüber. Aber 90er gab es halt noch nicht. Ich glaube, deswegen hat er hauptsächlich danach gefragt. Und ich glaube, weil wahrscheinlich sein Musikgeschmack auch deinem Musikgeschmack entspricht.
Okay.
Oder er durch dich schon mal was entdeckt hatte.
Ich also wirklich 90er ich glaube, ich könnte zu jedem Jahr eine Top-10-Liste machen und würde noch Sachen vergessen irgendwie so, weil das halt für mich so eine ultra prägende Zeit war. Ne? Also wie gesagt, diese 1990 war ich 12. Da war ich 12.
Ja.
So, ne? Also da ging das halt dann los, so mit 13, 14, so 91, 92, ne? Und dann bis 2000, da war ich dann 22. Das ist ja die Hochzeit, wo man so neue Musik entdeckt. So, ne?
Hat dein Bruder einen Einfluss auf dich gehabt oder hast du mehr Einfluss auf deinen Bruder gehabt?
Definitiv ich auf meinen Bruder. Der ist halt 5 Jahre jünger als ich. Mhm. Und dementsprechend, es gibt halt von ihm wirklich Fotos, da ist er so 10 und hat ein Rancid-Shirt an. So, ne? Also ich meine, wie cool kann man sein mit 10? So? Ich hatte mit 10 so ein Turtles-T-Shirt an. So. Also, den habe ich tatsächlich dann auch so als er dann so 13, 14 war, habe ich den halt schon mitgenommen dann auf Konzerte. So, ich war halt 18, ne? Ja. Und dann war der wirklich mit 13, 14 war der schon auf Konzerten und hat da schon Bands gesehen. Und von daher habe ich auf jeden Fall, was das angeht, massiv Einfluss, glaube ich, auf ihn gehabt. Das würde er auch so sagen, denke ich. Ja. Weil ich natürlich dann entsprechend irgendwie die Kumpels hatte, die diese Musik dann auch angeschleppt haben oder ich selber auch und er das dann wiederum in seinen Freundeskreis mit reingetragen hat. So, ne? Also das war dann so, hat sich dann so verteilt irgendwie. Ne? Mhm. Ja. Wie war das denn bei dir? Wie bist denn du überhaupt an diese Musik gekommen?
Also ja, ich bin ja ein Einzelkind, das heißt, ich hatte jetzt nicht irgendwie die großen Geschwister, die mir sowas weitergeben. Also bei mir war es ganz klassisch Schule mit Freundinnen, die eben große Brüder oder Schwestern hatten, die in der Musikszene drin waren. Also ich glaube, das war dann auch so 7., 8. Klasse, war das ganz massiv. Eine Freundin von mir hatte einen großen Bruder, der eben so großer Ärztefan war, das war so der seichte Einstieg, dann ist man halt in Skate-Shops gegangen.
Ey, ist es aber bei jedem, oder?
Dann lief da irgendwie Metal und dann fand man es irgendwie ganz cool. Also bei mir war der Einstieg mehr so Metal anstelle von Punk. Das war wirklich so der klassische Freundeskreis-Kram, dann bin ich umgezogen. Und da waren dann erstmal die Freundinnen, die nicht so in der Szene drin waren, aber dann ging es wieder los, so in der Oberstufe. Als man dann auch feiern ging, da gab es in Koblenz ja das Dreams, wo immer alle hingetapert sind, mit Donnerstags Kölsch-Party.
Das sagt zu mir was.
Ja, aber jedenfalls lief da immer so immer die gleiche Playlist, glaube ich auch. Und da hat man dann eben auch so die Musik herbekommen und dann auch Radio ganz viel. Also
Radio?
In Rheinland-Pfalz gibt es ja das Ding als öffentlich-rechtlichen Radiosender. Und da gab es abends immer das Ding lautstark mit Christiane Falk.
Ja.
Und das habe ich immer ganz viel gehört. Da gab es dann auch immer online die Playlisten, die man einsehen konnte. Und da habe ich richtig viel von mitgenommen. Und so Live-Festival-Berichterstattung haben die ganz viel gemacht. Unter anderem hat das dann auch immer der Kotaro Dürr gemacht, der mittlerweile bei 1Live ist. Und auch mal einen Podcast hatte und da auch Plan B übernommen hat und eine Rocksendung macht. Also es war dann wirklich so ein bisschen Freundeskreis, aber auch Radio.
Okay.
Richtig unklassisch.
Ist halt geil, dass du dann so online auf die Playlisten so.
Ja.
Also ich bin halt in Plattenladen gegangen und habe in den Thanks-Lists von Bands geguckt, welche anderen Bands die erwähnt haben und habe mir die angehört. So, ne? Ja. Ich musste da noch richtig für arbeiten.
Nee, das war bei mir schon alles entweder wenigstens Radio oder,
cool.
Oder dann eben wirklich Internet.
Na, ja, das macht schon was aus. Ey. Ja gut, jetzt wo wir das geklärt haben, lass uns doch mal auch über Neuigkeiten reden und unsere schöne, relativ lange Liste eigentlich.
Ja, ist wirklich lang. Viele, viele Songs.
Ja, genau. Ja, es ist halt, ich weiß auch nicht so genau.
Es hat sich angestaut und kommt jetzt alles.
Irgendwie schon, ne? Von daher, jetzt kommt wieder ein geiler Jingle.
Soll ich einfach direkt anfangen? Ich habe
den ersten
kleinen Spiegelstrich hier auf unserer Liste habe ich gemacht. Und zwar ist irgendwie für mich überraschend, aber ich glaube, so überraschend war es irgendwie nicht, ein Can't Swim-Album rausgekommen letzte Woche.
War wirklich nicht überraschend.
Nee, war wirklich nicht überraschend, aber ich habe es einfach null mitgekriegt, weil ich mich da so ein bisschen verabschiedet habe. Ich habe ja den Podcast gemacht vor dem Konzert. Und das Konzert war eine absolute Enttäuschung und ich war danach so sauer. Ich war richtig, richtig sauer auf die Band einfach, dass ich keinen Bock mehr hatte, mir die anzuhören.
Okay.
Aber das neue Album, muss ich sagen, hat mich dann irgendwie doch noch gekriegt. Ich habe ihnen dann noch eine Chance gegeben. Sie haben ziemlich viele Breakdowns eingebaut irgendwie, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Okay. Aber ansonsten mag ich die Richtung, in die es wieder geht. Und bin ein bisschen mit versöhnlicher Stimmung, möchte ich sagen. Also ich würde es da vielleicht auch noch mal irgendwann mit dem Konzert probieren.
Ich bin ja, du bist ja dann sehr versöhnlicher Stimmung eigentlich, wenn man so auf die Liste hier weiter guckt, was so noch passiert. aber das, dann würde ich erst mal einen einwerfen, weil ich habe ja so viele Sachen hier. Hier auf Mice and Men haben ein Album angekündigt. Habe ich jetzt auch ein Interview zu gemacht. Ich war tatsächlich ein bisschen verwirrt, oder was heißt verwirrt, aber überrascht, dass von irgendwie, ich glaube, das soll 10 Songs haben, und 6 davon sind halt bereits veröffentlicht, so in Form von einer EP vorher und so. Und da habe ich tatsächlich auch ein Interview mit dem Schlagzeuger gemacht. Irgendwie antwortet immer nur der Schlagzeuger.
Ich wollte sagen, ungewöhnlich.
Nee, bei denen ist es immer der Schlagzeuger. Ich habe bisher immer mit dem Schlagzeuger bei denen gesprochen. Wo wir halt auch so ein bisschen über dieses Veröffentlichungskonzept gesprochen haben und warum das so ist. Und das ist eigentlich ganz interessant gewesen, so muss ich sagen. Ich weiß halt nicht, also ich glaube, es ist eine, wenn man es runterbrechen will, ist es eine Entscheidung für Streams und gegen quasi physisches Produkt oder fertiges Album oder sowas. So, ne? Das ist so ein bisschen, weil dadurch haben die halt häppchenweise immer wieder neue Songs veröffentlicht und immer wieder Singles. Und man kennt das ja irgendwie, ne? Weiß ich nicht, wenn die Singles rauskommen, so, dann spricht halt jedes Magazin oder macht jedes Magazin eine Newsmeldung. Und wenn das Album kommt, machst du halt einmal eine Newsmeldung. Ja. Das Album ist da. Mhm, so. Und dann hast du vielleicht einen Song auf irgendwie auf Tracklist da auf 8. Den hört halt keiner. Also klar, den hört man mal irgendwie, aber der ist halt nicht so. Und so haben sie halt viele Songs, die sie im Fokus haben.
Ist ja eigentlich die gleiche Taktik, die Turnstyle auch gefahren haben. Ne? Die haben auch Singles so rausgebracht. Dann gab es die EP mit diesem langen Video, auch so kurzfilmartig. Genau. Und dann gab es das Album, wo einfach die Songs von der EP nochmal drauf waren. Und ich dachte auch erst so, finde ich das jetzt so geil? Beziehungsweise dann dachte ich erst, als die EP draußen war, wenn das jetzt die schlechteren Songs in Anführungszeichen sind, die es nicht aufs Album geschafft haben, wie geil ist dann bitte das Album? Naja, gut. Aber es war ja trotzdem ein ziemlich gutes Album. Deswegen, ich finde die Taktik eigentlich auch nicht schlecht. Also mich stört es jetzt
eigentlich, glaube ich, nicht. Es ist, glaube ich, wirklich Einstellungssache irgendwie, was man eher, also ich glaube tatsächlich, dass es in Zukunft viel mehr so sein wird, weil es einfach den heutigen Hörgewohnheiten und dem, so blöd es klingt, dem heutigen Markt mehr entspricht, irgendwie nicht mehr auf so ein volles Album zu gehen, sondern viele Singles zu haben. Irgendwie. Das ist, ja.
Und wer dann Bock hat, kann sich ja immer noch die Vinyl oder die CD bestellen, weil er kennt die Songs ja dann schon.
Das weiß ich halt nicht, ob das dann wirklich noch Leute machen irgendwie. Ne? Also gerade auf Mice and Men, ich meine, da hättest du halt diese Songs vorher schon als EP auch auf Vinyl gegeben. Also kaufst du dir dann noch mal das Album, du bereits 5 Songs auf Vinyl im Schrank stehen hast, und dann kaufst du dir die noch mal.
Die restlichen 5 plus, nee.
Also wenn du richtig Fan bist und eh irgendwie alle Vinylfarben sammelst und so, ja, okay. Aber also ich weiß nicht, ob ich es machen würde, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, das stimmt.
Aber mal sehen, wie sich das entwickelt. Irgendwie, ob das so eine coole Entscheidung ist. So.
Ja,
so, wem bist du denn jetzt noch wohlgesonnen?
Ja, also wohlgesonnen wäre vielleicht ein bisschen sehr vorausgegriffen, aber ich habe mir zumindest aufgeschrieben, dass die neue Single von Being as an Ocean, die heißt Lost, dass sie gar nicht so kacke ist. Also mich hat das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ich habe Being as an Ocean ja schon mehrfach erwähnt, einfach weil ich da nicht mehr so drin bin, weil sie mich einfach musikalisch nicht mehr abgeholt haben, mir das alles zu abgedreht und artsy war. Ist halt einfach nicht so mein Ding. Aber die Single Lost fand ich jetzt wieder, weiß ich nicht, wie es da steht, die fand ich eigentlich, die hat mich nicht direkt abgeschreckt, sagen wir mal so. Wow. Und ich würde mir auch die nächste Single noch anhören, weil es einfach wieder, es kommt wieder das zur Geltung, was ich bei denen mochte. Nämlich
ich hoffe, das hat mich nicht direkt abgeschreckt, nehmen die und machen das so als Sticker auf die CD. So, Fuse Magazine Britt Meissner hat mich nicht direkt und abgeschreckt.
Den Daumen so zur Seite, weißt du, so mittelmäßig.
Oh Gott, ey. Ja, nein, aber was hat es denn da jetzt ausgemacht, dass es nicht so kacke findest?
Also vielleicht war es die Stimmung, aber vielleicht war es auch einfach, also ich mochte an denen eben immer dieses Erzählende, was der Joel gemacht hat. Also der hat ja so eine tiefere, rauere Stimme, der hat immer so einen erzählenden Part übernommen, und dann war das Singen, hat immer der Michael gemacht, der hat ja so eine sehr, schöne Stimme einfach, der singt auch einfach sehr melodisch und schön. Und irgendwann weiß ich nicht, irgendwann sind die so komplett abgedriftet und das war alles, dann war da dieser Song, der rückwärts abgespielt wurde und war ja so eine ganz komische Kiste. Und jetzt der Song war einfach wieder so ein solider Being as an Ocean Song. Kann man jetzt auch wieder doof finden, weil es natürlich keine Weiterentwicklung ist. Aber für den Moment, muss ich sagen, fand ich den Song gut.
Es ist ja auch, ich meine, da ist ja jetzt kein Album oder sowas angekündigt, aber ja, wir wissen ja alle, wie der Hase läuft. So, da wird ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, da wird irgendwann was kommen. Da muss man das natürlich dann auch unter dem Aspekt sehen, das wird eine erste Single sein jetzt nach weiß ich nicht wie langer Zeit. So. Und da dann natürlich einen Song zu nehmen, der vielleicht so auch alte Fans wieder mit reinnimmt oder mit an Bord holt, so ist keine schlechte Wahl. Was da jetzt aber in Zukunft passiert und wie dann so nächste Singles sein werden, wird sich dann zeigen.
Aber ich bin zumindest mit dem C bin ich schon an Bord.
Ah ja, das ist doch schon mal was. Ja. Mensch. Das oh Gott. Ich habe zwei Sachen, da können wir relativ schnell durchgaloppieren, weil das sind jetzt beides zwar vielleicht gar nicht so unwichtige Bands, aber für mich jetzt kann ich gar nicht so viel zu sagen. Es gibt einen neuen Song von Trophy Eyes. Da weiß ich halt, da ist hier Chrisse Biel. Mhm. Ja, der ist großer Fan der Band, glaube ich. Ich fand das, hast du den Song mal angehört
zufällig? Ja, ich fand den eigentlich ganz gut.
Ja, das habe ich mir gedacht. Eingängig. Habe ich mir dann eben noch gedacht, so, oh, den finde ich Brit bestimmt gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, an mir tröpfelt der so ein bisschen vorbei. So,
also er ist nicht wirklich nachhaltig im Kopf. So. Aber beim Hören muss ich sagen, ich habe ihn jetzt auch nur einmal gehört, ne? Fand ich ihn eigentlich ganz gut.
Oh, okay, schön. Ja. Und dann gibt es halt einen neuen Song von Arch Enemy.
Huch.
Sorry. Ist halt Geballer. So, ja. Ne? Und ich weiß halt, also ich höre ja auch immer gern den Breaking Noise Podcast hier von auch ebenfalls Fuse-Autoren vom Andy und vom Philipp, die ja mehr in Richtung Metal unterwegs sind. Und ich meine, da wurde auch mal gesagt, dass sie halt das zwar alles gut finden, aber immer noch so der alten Sängerin, dieser Angela Gossow, irgendwie hinterher trauern ein bisschen. Kann ich gar nicht so sagen. Mir fehlt so ein bisschen der Vergleich. Ja. Haben die das gesagt? Oh, nicht, dass ich das gerade falsch zuordne. Ich frage das nochmal nach und kläre das beim nächsten Mal. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob ich da nicht mit jemand anders mal drüber gesprochen habe. Ist ein guter Song, ist halt Metal-Geballer. Habe ich nicht viel mehr zu sagen.
Ich habe noch eine neue Single aufgetan. Und zwar haben Boston Männer die Single Desperate Pleasures rausgebracht. Ja, weiß ich nicht. Also ich fand die Single davor. Was guckst du?
Ja, nee, weil ich bin halt auch so. Ich habe den eben vorhin auch noch mal so ein bisschen gehört und war auch ein bisschen so.
Was ist das?
Why?
So. Ja, das war bei der Single davor aber auch so. Und ehrlich gesagt fand ich das Album davor auch schon irgendwie schwer zugänglich.
Was meinst du denn mit, also das ist ja jetzt nicht vertrackt.
Nee.
Aber eher langweilig oder?
Ja, und auch so komischer Stil irgendwie. Also ich bin ja auch, ich fand die Pop-Punk-Phase von denen besser am Anfang. Mhm. Und das sage ich selten.
Ich find's, also das wäre auch nochmal so ein Thema, was man mal allgemein besprechen könnte. Aber ich habe viele Pop-Punk-Bands oder Bands, die mit Pop-Punk angefangen haben, entwickeln sie, werden ja irgendwann erwachsen. Ja. Klassiker. So, ja. Ne? Und das geht nicht immer gut.
Nee, also in dem Falle finde ich auch, dass sie sehr schwierig erwachsen werden. Und ich meine, die sind ja auch schon alle, ich glaube, der Sänger ist der Jüngste oder so. Okay. Ich glaube, der ist so in meinem Alter. Die anderen sind ja auch alle schon etwas älter, meine ich. Aber ich weiß nicht, irgendwie. Nee.
Holt sich nicht ab, ne?
Ja. Nee.
Ich finde, ein ganz gutes Beispiel sind auch hier Wonder Years. So, da bin ich tatsächlich zwiegespalten, ob ich das gut finde, wie die sich entwickelt haben, weil ich mag die Pop-Punk-Platten von denen sehr gerne, die frühen. Und ich finde auch, die späten Platten haben auch echt noch gute Songs, aber nicht mehr durchgängig für mich. Mhm. Ne? So, man kann halt niemandem vorwerfen, irgendwie nach 10 Jahren auch mal was anderes probieren zu wollen oder nicht immer denselben Kram zu machen.
Nee, aber wenn es dann sich halt in eine andere Richtung entwickelt, als man selber gut findet, dann ist es ja halt auch
dann eine Aussage. Dann ist es halt auch so.
Genau. Also da kannst du ja auch nichts dran ändern, da kann auch die Band nichts dran ändern. So, ja. Wenn das halt das was sie machen
auch, das
wollen.
Das muss auch für jeden okay sein, so finde ich. Ne? Also für Fans wie für Band. So.
Ja.
Naja. So, dann haben wir, oder wolltest du noch was sagen zu nee. Boston Männer und Boston Frauen?
Nee, okay. Gott, den Joke ziehst du auch durch, seit das der allererste Podcast übrigens in diesem
durch.
Podcast war.
Zieh ich
2000
durch.
Irgendwann.
Vollkommen, bis ja. zum Ende. Ja. 2016 haben wir, glaube ich, den ersten Podcast gemacht.
Ja, und ich meine, kurz danach war dann auch das erste also Podcast-Interview dann mit Boston Männer. Ja.
Siehst du mal. Gibt einen neuen See You Space Cowboy-Song. Was kriegst du da?
Nix, das ist auch so eine Band, die glaube ich, du immer in sämtlichen News sind die immer drin, oder?
Ja, weil die irgendwie viel machen tatsächlich. Ja. So, ne? Also es ist wirklich so, ständig kommt da irgendwas Neues. Die hatten, glaube ich, dieses Jahr schon eine EP und jetzt kommt halt noch ein Album. Haben auch ein Interview im nächsten Heft mit denen. Und ich finde die halt einfach cool. So, muss ich halt einfach sagen. Ich finde die halt aus mehreren Gründen tatsächlich cool. Also erstmal, der Name ist ja eine Anspielung auf hier diesen Anime, der jetzt auch von Netflix verfilmt wird. Cowboy Bebop, glaube ich. Ja, du weißt nicht.
Nicht googeln, nee, ich weiß es nicht.
Ja, auf jeden Fall, das ist halt eine Anime-Vorlage und das wird jetzt von Netflix als Realverfilmung, kommt, glaube ich, sogar diesen Monat schon die erste Staffel oder sowas. Ja, das finde ich schon mal cool, weil es so nerdy ist halt irgendwie. Dann die Sängerin Connie Scarbossa ist ja auch Transgender irgendwie und ich finde sie halt sehr, die geht damit halt auch sehr interessant oder in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, witzig um, im Sinne von, dass sie halt auch schon mal so Sachen macht, irgendwie, dass sie halt von so Szene-Typen dann gern mal angeschrieben wird, bis sie dann halt rausfinden, dass sie trans ist, so, und dann, und
die verarscht sie halt. Was sagt das über die Szene?
Ja, wieder eine Menge irgendwie, ne? Und das ist halt dieser früh 2000er Screamo, wie hier so Drop Dead Gorgeous und sowas, das hat ja so eine ganz kurze Hochphase und dass so eine Band das halt heute noch macht, finde ich halt ganz cool.
Irgendwie. Aber gibt ja scheinbar Hörer.
Voll, irgendwie. Und ist auch gar nicht mehr so klein, die Band. Also der letzte Song hatte ein Feature mit hier Aaron Gillespie von Under Oath, was ja auch komplett passt irgendwie. Und dann gab es ja noch diese Split mit irgendwas I Will Die First, glaube ich, oder sowas. Ich komme gerade nicht drauf. Fuck. Auf jeden Fall, da haben die halt auch alle Bandmitglieder von beiden Bands zusammen diese Platte aufgenommen, was halt auch irgendwie immer ganz cool ist. Irgendwie, das machen halt Bands viel zu selten, finde ich, wenn es so Splits gibt. Ist halt auch Geballer, ne, irgendwie, aber halt dieser frühe 2000er Screamo Geballer und das machen heute einfach wenig Bands, finde ich ganz
cool.
Das stimmt
auf jeden Fall.
Anschließend daran kann man ja auch direkt, wo ich ihn gerade schon erwähnt habe, den neuen Under Oath Song erwähnen. Das ist jetzt schon der dritte vom neuen Album, das im Januar, glaube ich, erscheint. Da bin ich ein bisschen gespannt, so, weil ich fand diese Comeback-Platte, die sie hatten, die ist so, also zum einen verpufft. Und ich fand die halt auch nicht cool irgendwie. So. Ja. Also ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist. Ich glaube, als sie da wiederkamen, haben sie irgendwie versucht, sich neu zu erfinden. Und jetzt, das klingt alles wieder eher nach so alten Under Oath, was ich halt irgendwie cooler finde.
Ja, also ich fand den Song jetzt auch echt gut, muss ich sagen.
Ja. Zu Under Oath habe ich ja auch einen längeren Steady-Podcast auch gemacht. Irgendwie kann man sich auch mal geben, wenn man da noch mal eintauchen will irgendwie in die Welt. Da gehe ich auch noch mal auf diese ganze Christengeschichte ein und so.
Ja, stimmt, das war ja.
Ja, und ich meine, gut, da gibt es jetzt dieses Feature mit diesem Ghostman so. Also, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und ich weiß auch nicht, inwieweit das ich will nicht sagen berechnend ist, aber inwieweit man sich da jetzt so einen jungen, hippen Musiker als alte Band reinholt, sich da nochmal so einen Anstrich zu geben. Oder ob man das, also, ne, ob da nicht irgendein Management gesagt hat, so,
natürlich,
hier.
Ja, komm, mach mal mit dem.
Hier ist so ein Emo-Rapper. So, ja. Wie wär's denn? So ungefähr.
Danach macht ihr bitte einen TikTok mit dem Ringlicht.
Ja, ja, genau, genau sowas. Also fühlt sich halt tatsächlich irgendwie falsch an, stört aber auch in dem Song nicht, finde ich so. Ne?
Ja,
also,
nö.
Von daher.
Das stimmt. Was haben wir denn noch?
Hast du noch zu irgendwas was zu sagen? Sonst reite ich da einfach durch.
Nee, reite da mal durch.
Okay. Gibt einen neuen Song von Kublai Khan. Also nicht von dem tatsächlichen Mongolenführer, sondern der Band. Deswegen steht da auch ein TX hinter, weil die aus Texas sind. das ist jetzt auch so ein Ding, ne? Novelist, FR, Kublai Khan, TX.
Das ist wahrscheinlich alles bei Instagram, weil man da dann irgendwie noch, weil es die Namen schon so oft gibt, dass man da irgendwie New Jersey oder so dahinter schreiben muss.
Genau, ja, wir müssen ja auch Kampfsport NRW oder so machen wahrscheinlich.
Ja, wird ja von den Buchstaben her auch gehen.
Voll. Resentment, hast du die Single mal gehört?
Ja, ist nicht mein Jam, aber ich mag die Band, also ich mag die Stimme des Sängers nicht, das ist mir alles zu prollig männlich.
Ich finde halt, also finde ich interessant, dass du es sagst, so, weil sehe ich auch so ein bisschen so, ist halt auch überhaupt nicht meine Musik, auch diese Art von Hardcore ist eigentlich nicht so mein Ding. Da ist aber so ein Part nach einer Minute oder so und das ist halt ganz witzig, weil du das gerade gesagt hast, der ist von den Gitarren her und vom Anschlag, also ist halt ein bisschen anders, aber sonst, also ist fast identisch mit Refused Rather Be Dead. So, ne? Mhm. Der funktioniert auch nur aus so einem da-dan, 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 also so einen ganz staccatohaften Gitarrenanschlag, immer auf demselben Ton. Und das machen die halt auch. Und es ist super ähnlich und trotzdem komplett fühlt es sich anders an, weil das eine halt Refused sind, die das irgendwie halt. Ja, die können halt auch auf einem Ton irgendwie moschen und es wird halt nicht irgendwie stumpf und da ist es halt stumpf as fuck. So, ja. Ne? Was auch vollkommen okay ist, finde ich, hat auch seine Daseinsberechtigung. Komplett stumpfe Breakdowns, stumpfe Songs, so. Das kann ja auch geil sein. Meinst du es halt nicht?
Nee, meinst auch nicht.
Ich denke mal, da kriegt man halt, was der Name verspricht, so ein bisschen. Ne? Da kriegt man halt Kublai Khan mit der Keule auf dem Kopf.
So. Ja, so ist es.
Ja. Kann geil sein, ja. Dann gibt's einen neuen Song von The Word Alive.
Was? Sorry, ich lache über deinen Zusatz dahinter und drei Mitglieder raus.
Ja, ich war mir nicht mehr sicher, ob es zwei oder drei waren. Ich habe das jetzt nur so dahin gepackt. Ja, die haben den Song veröffentlicht und gleichzeitig halt gesagt, dass da irgendwie Leute raus sind. Und ich erinnere mich an die, weil das ist eine Band, die habe ich tatsächlich mal in London interviewt, weil ich in London war. Die haben da gespielt und dann bin ich halt dahin.
Ja.
Da habe ich Fuse auch gerade erst ganz neu gemacht irgendwie. Also da war ich relativ Blutjung. Neu dabei. Union, genau. Nee, weil eine befreundete Band von mir da Support gemacht hat. Und dann dachte ich, ach komm, also hier aus Japan, diese Fact. Und da war ich, ach komm, da fahre ich jetzt mal hin. Wann habe ich mal die Chance, die irgendwie zu sehen? Hab mir das halt angeguckt und dann auch direkt das Interview mit Word Alive gemacht. Ja, und ich glaube, von den Leuten, die ich damals da interviewt habe, ist nur noch der Sänger da, so gefühlt. Also ich fand der Song, der könnte auch eine B-Seite von Bring Me the Horizon gewesen sein. So, also gerade irgendwie, wenn es so Richtung Refrain und so geht, also wenn dieser gesungene Part kommt. Ist schon okay, aber ich weiß nicht. Also da fehlt mir so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal irgendwie. Mhm. So, das klang mir zu sehr nach Bring Me the Horizon tatsächlich. Irgendwie. Dann gab es eine neue Single von Imminence. Auch überall Imminence SWE. Ne?
Ich hab's auch gerade gedacht.
da sind wir wieder. ich bin an mein Mikro geschossen, Entschuldigung. Scheinbar ist es ja jetzt so ein Ding, irgendwie so 7-8 Minuten Videos und Kurzfilme zu seinen Songs zu machen, oder? Hm. Also du hast ja eben noch Turnstyle erwähnt. So.
Ja genau, die hatten halt zu jedem Song ein Video gemacht und das einfach aneinander gehängt. Ich finde es aber irgendwie cool, weil so Musikvideos werden natürlich noch gedreht, aber die verlieren halt komplett irgendwie, finde ich, wieder an Bedeutung.
Ja.
Und dann ist es ganz cool, wenn man irgendwie so einen Kurzfilm, also ich habe den jetzt noch nicht gesehen, hat, der vielleicht aus dem Song noch mal mehr rausholt und aus der noch mal die Band zeigt, wenn man die vielleicht nicht kennt und dann sieht, ach so hier, ne, mit einem Kurzfilm dazu, finde ich gar nicht schlecht.
Ja, ist aber natürlich auch komplett entgegen der Sehgewohnheiten, die es heutzutage gibt mit irgendwie 15 Sekunden Story oder eine Minute TikTok-Video oder was auch immer. So. Dann halt, wenn du dann so ein ja, hier ist ein neues Video und du klickst drauf und du siehst so, ey, 8 Minuten, okay. Das ist ja, tatsächlich ist 8 Minuten ja eigentlich nicht viel, aber das fühlt sich dann trotzdem wie so ein Time-Invest an irgendwie. Mhm. Zumal ich halt auch ein Typ bin, der Videos bei YouTube, also jetzt nicht Musikvideos, aber alles andere, mit 1,5-facher Geschwindigkeit guckt, weil mir die zu langsam reden.
Bei so Health-Tutorials oder bei irgendwelchen anderen Videos über Musik oder so?
Ja, was ich halt so gucke irgendwie so, ne? Also irgendwelche, sowas wie von Funk zum Beispiel gucke ich halt so ein paar Sachen
öfter mal. Das guckst du auf schnellerer Geschwindigkeit?
Ja, schon. Das dauert mir zu lang. Ey, wenn du dich einmal dran gewöhnt hast und du stellst es auf eine, auf einfache Geschwindigkeit, so, also da flippe ich aus.
Irgendwie. Und dafür machen wir hier 45-Minuten-Reportagen, damit du die dann erstmal schön irgendwie auf doppelter Geschwindigkeit guckst.
Podcasts höre ich fast alle auch auf 1,5-facher Geschwindigkeit.
Das ist eine Grundsatzdiskussion, Dennis, also
da Hörbücher, ist, da haben wir jetzt Hörbücher keine Zeit. Auch.
Nein, nicht dein fucking Ernst. Ja. Du würdest Harry Potter von Rufus Beck, okay, nee, aber irgendein anderes Hörbuch in doppelter Geschwindigkeit hören?
Ich muss sagen, nein, nicht in doppelter, das wäre zu krass so okay. Irgendwie. Also 1,5 ist so mein 1,5 ist mein Maximum bei Podcasts und bei YouTube-Videos. Hörbücher bin ich bei 1,1, 1,2, weil da fällt es kaum auf und du kommst ein bisschen schneller durch so.
Aber das ist doch schön, wenn die sich die Zeit dafür lassen. Die lesen das extra betont ein.
Ja, die Betonung ist ja noch da, nur die Pausen vielleicht nicht so. Okay.
Nee, also Dennis, ich glaube, wir können das hier. Nee. Komm, dann machen wir schneller weiter
jetzt. Ja, komm, jetzt, ja, genau. Neuer Comeback-Kids-Song, haben auch direkt ein Album angekündigt. Finde ich mega. Habe ich total Bock drauf. Habe ich total Bock drauf. Ist einfach eine ultra sympathische Band. Das ist halt nicht stumpfer Hardcore. So, ja. Ne? Obwohl es halt auch. Also, ich finde, die machen gar nicht so viel anders als sowas wie Kublai Khan irgendwie. Aber da schwingt halt trotzdem immer so viel Melodie dann noch mit und so viel irgendwie, ja, also das schwingt das Pendel in die andere Richtung, sagen wir es mal so.
Ne? Das hast du schön gesagt. Ja, ich finde den Song auch gut.
Ich finde mega, ich habe total Bock drauf. Das Video ist auch geil, hast du es gesehen mit dem Kindergeburtstag? Das ist total super. Da spielen die halt auf dem Kindergeburtstag. Oh. Es ist echt super. Ja, Crown the Empire mit neuem Song. Wird halt durchgeschrien irgendwie, ne? Ich glaube, das ist so ein Novum bei dem. Tatsächlich gab es auch immer melodiose Parts irgendwie. Diesmal wird da nur geschrien. Auch jetzt nicht unbedingt meine Band. Und bin ich mir sicher, werden wir auch wieder im Heft haben. Irgendwann demnächst mal. Und zu guter Letzt, One Morning Left, Cover and Beat It von Michael Jackson. Und da ist meine Frage an dich.
Oh, jetzt kommt wieder irgendwas, wo man sich drauf hätte vorbereiten müssen, ne?
Ja, genau. Darf man das?
So, ernsthaft, das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich dachte einfach nur, ja, nee, das muss jetzt irgendwie auch nicht mehr sein.
Voll,
also, das ist jetzt ein Thema, das ist irgendwie durch. So, nee, man covert den jetzt halt nicht. Man covert jetzt auch gerade nicht Marilyn Manson.
Ich finde es halt auch schwierig. Also, hier bei mir in der Küche läuft ja auch manchmal einfach WDR 4. Ne? Mhm. So, einfach nur als Hintergrundberieselung. Ja, ich weiß. Aber als so Berieselung für hinten. Tut keinem weh und du hast so ein bisschen Hintergrundrauschen. Ja. So. Und Also ich bin mir nicht sicher, ich glaube, da läuft kein Michael Jackson mehr, aber da läuft dann so Nena, wo ich dann denke so,
schwierig.
Hä?
Ich denke mir aber auch immer bei so Fernsehproduktionen, so auch wenn es jetzt gerade irgendwie inhaltlich passt, du musst jetzt nicht dieser Weg von Save and I Do drunter schneiden, so sorry.
Ja, das ist halt einfach nicht so, sein. Ne? Das finde ich halt auch, also mir geht's gar nicht, also es können wieder Leute Cancel Culture schreien oder sowas, aber können sie gerne machen, so, ne? Aber ganz ehrlich, irgendwie weil es stimmt ja auch nicht. Ne? Einfach der Fakt, dass wir gerade darüber reden, dass eine Band 2021 Michael Jackson covert oder dass im Radio immer noch Nena läuft, so, zeigt ja schon, dass es diese Art von Cancel Culture gar nicht gibt. So. Das passiert ja immer noch im Mainstream.
Aber
so,
du musst es jetzt halt echt nicht covern, finde ich ehrlich gesagt auch. Ja, also es tut jetzt keine Not, ein Michael Jackson Cover rauszuhauen. Nee. Außer sie wollen, dass man drüber spricht.
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil das ist das ist halt auch mehr so eine, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen, so eine Eskimo-Callboy-Band, weißt du? Also im Sinne von witzige Klamotten und alles Neon und so. Also da ist jetzt nicht so. Und ich, auch wenn du drüber, also ich weiß nicht. Also du musst ja nicht als Hardcore-Band oder Metalcore-Band oder was auch immer Michael Jackson covern, um mehr Aufmerksamkeit dem Thema. Mhm. Also die Aufmerksamkeit war da vor 2-3 Jahren. So,
nee, ne? Nee, ich meine nicht auf das Thema, ich meine auf sich selbst.
Ach so, ja. Okay.
Nee, also, dass die jetzt damit das noch mehr freuen wollen, auf gar keinen Fall. Ich dachte jetzt eher an den die eigennützige Aufmerksamkeit.
Ja, okay, das kann natürlich sein. Ich finde es tatsächlich grenzwertig, irgendwie zu machen. Also, ich würde auch nicht irgendwie, wie du schon sagst, Xavier Naidoo oder Nena gerade covern. Oder ich weiß nicht, wen es da noch gerade gibt, so den Wendler. So, gut, den würde ich eh nie covern, aber
Andreas Gabayé.
Ja, aber wirklich so, ne? Warum muss man dann solchen Leuten noch eine zusätzliche Plattform geben? Ich sag ja, also ich nichts gegen
schon, dass wir jetzt drüber reden.
Ja, so, ne? Nichts gegen Coversongs, aber da hätten sie halt sich doch einfach, also da gibt's doch tausend andere Songs, die man hätte covern können. Warum muss es dann ausgerechnet Michael Jackson sein? Naja, gut. Das waren irgendwie alle Songs, alle News und so weiter und so fort. Mensch.
Da haben wir uns aber verquatscht, Dennis.
Ja, aber wir haben die Songs ja wenigstens mal angehört. So.
Das stimmt. Ja, ich fand, die Playlist hat auch sehr geholfen. Also Dennis hat in unsere gemeinsame Notiz noch einen kleinen Spotify-Link reingepackt zu einer Playlist, wo alle Songs drauf sind. Also wenn ihr die auch hören wollt, das ist die Fuse-Letter-Playlist, ne?
Genau. Die verlinke ich auch immer im wöchentlichen Fuse-Letter, ne? Also das sind quasi die News, die ihr jetzt hier noch von uns so ein bisschen eingeordnet bekommen habt, weil wir ja nochmal drüber gesprochen haben, die findet ihr in kürzerer Form und mit vielen anderen Infos auch immer im Fuse-Letter. Den könnt ihr auch über Steady kostenlos abonnieren. Das wäre auch mega, wenn ihr euch da eintragt. Das ist nämlich immer ganz schön Arbeit, muss ich sagen. So, jetzt habe ich es hier.
Ja, jetzt hören wir dein Interview mit Rodney, ne? War der ein bisschen lustig? Der hat ja zwischendurch hat er eine kleine sehr lustige Zeit bei Instagram gehabt. Da hat er immer sehr viel.
Der ist insofern lustig, dass er jetzt gerade einen Oberlippenbart sich stehen lässt für diesen Movember irgendwie und festgestellt hat, dass sich unter seinem Bart ein Doppelkinn verborgen hatte, das ihm bis dato unbekannt war. Ich weiß gar nicht, ob wir das im Vorgespräch besprochen hatten oder im Interview selber, aber es war tatsächlich ganz witzig. Nee, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt. Also ich habe ihn da fürs Heft interviewt. Ihr findet das Interview quasi auch noch mal im Heft, in gekürzter Version natürlich. Und ich fand das insofern echt ganz spannend, weil da so ein paar, ja, auch Allgemeinheiten, die sich jetzt zwar auf seine Band beziehen, aber auch für viele andere gelten, finde ich, was so Konzeptalben und Interpretationen von Musik und so weiter angeht und Einflüssen. Von daher, ja, fand ich das einfach, es war einfach ein schönes Gespräch über Musik, so, ne? Zwar auch über seine Band und das Album, aber sehr allgemeingültig fand ich so. Und das hat eigentlich Spaß gemacht. So.
Ja, geil. Dann lass doch mal reinhören.
Ja, auf jeden Fall. So, herzlich willkommen zum Interviewteil des Podcasts. Heute mit einem, da muss man direkt ein bisschen, bisschen weiter ausholen, mit einem Gast, wie sagt man so schön hier, Disclaimer, ne? Also Rodney, der heute Gast ist mit seiner stellvertretend für seine Band Monosphere, ist natürlich auch ein Mitglied des Hauses Fuse, oder wie man dazu sagt, ist langjähriger Fuse-Schreiber. Rodney, wie lange schreibst du jetzt schon fürs Fuse?
Weißt du das? Ich habe tatsächlich kurz davor noch so drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe entweder 2016 oder 2015 angefangen. 2015 kommt mir aber so früh vor, ich glaube 2016. Also krass. Seit über 5 Jahren dann jetzt auch schon.
Ach doch, schon so lang. Ja, das ist wirklich so, ich vergesse auch immer gerne, wie lange ich das Fuse schon mache tatsächlich irgendwie. Mir kommt das immer so vor, als würde ich das so 2-3 Jahre machen, aber es ist jetzt auch schon irgendwie, ich glaube fast 10 oder so. Also ich habe auf jeden Fall jetzt mehr Ausgaben als mein Vorgänger beim Fuse, der Thomas, tatsächlich gestemmt. So, von daher, ja. Aber schön, dass wir uns dann auch mal irgendwie auf dieser Seite treffen und ich nicht nur dich anrufe, um dir zu sagen, dass die Deadline vorbei ist.
Das passiert natürlich so gut wie nie, ne?
Ja, wie viele Interviews bist du mir zu dem jetzigen Zeitpunkt noch schuldig?
Tatsächlich nur noch eins, das andere ist schon geschrieben, das wollte ich dir aber als Bündel nachher schicken. Ah, das heißt, eigentlich nur noch eins, irgendwie auch zwei, aber wie gesagt, es ist nur noch eine halbe Seite, die dir fehlt.
Ah ja, oh, das ist doch schon mal was. Ja gut, dann damit kann ich arbeiten, glaube ich. Das mache ich jetzt einfach immer wenn jemand sein Interview nicht abgibt, zerre ich ihn in den Podcast und damit ihr alle hört, warum es hier so stressig immer zugeht beim Schluss. Nein, das sind ja meistens die Bands schuld, oder?
Ja, also ohne jetzt irgendwelche Namen nennen zu wollen, natürlich. Ich glaube, das ist manchmal auch so das Problem mit den PR-Leuten, die dann über manche Ecken gehen müssen, wenn dann das Management sich noch einschaltet und so weiter. Da kommt man ja schnell mal irgendwie dann in eine Not, die eigentlich gar nicht hätte sein müssen, einfach weil zu viele Leute mitmischen.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat man gerade bei irgendwie größeren Ami-Bands oder so, hat man das schon mal gerne. Dann musste die deutsche PR-Firma, mit der hast du dann Kontakt, so, und die kontaktiert dann irgendwie das Label. Das Label kontaktiert dann wiederum das Management der Band selber. Und die ist dann gerade auf Tour und hat keinen Bock. So, und dann gehen schon mal 3 Wochen ins Land und dann fragt sich irgendjemand, ey, da gab es doch noch irgendwie Fragen. So, ach so, ja.
Ja, kommt mir sehr bekannt vor. Also ich hatte auch einmal den Fall, da hatte ich in der PR-Agentur in Deutschland angerufen, die mich dann an das Management in den USA weitergeleitet hat. Die haben mich dann nochmal weitergeleitet an irgendwie einen PR-Agenten, der dann mit der Band in einem Hotelzimmer saß. Also das hätte man sicher einfacher lösen können, aber irgendwie hat es am Ende dann doch geklappt.
Ja, und nicht jeder geht seine Interviews so früh an wie ich, der dich heute interviewt und das ganze Ding am Freitag fertig machen muss. Also wenn ihr das hört, ist es nur noch ein Tag, aber zur Aufnahmezeit heute ist Dienstag. Und ich wusste ja auch schon ein bisschen länger, dass wir das hier machen wollen, ne? Aber
tja,
so ist das schon mal.
Genau.
Aber Rodney, du bist ja musikalisch, um da jetzt mal irgendwie auch den Spin jetzt zu finden, so, machst du eigentlich auch irgendwas anderes? Also ich meine, du schreibst fürs Fuse, du bist in einem Club tätig, ich weiß gar nicht, Booking machst du da, glaube ich, ne?
Genau, und
so,
genau.
Ja.
Genau.
Bist selber auch Musiker. Hast du da irgendwie, gibt's noch irgendwas anderes in deinem Leben? Finanzierst du dich noch mit irgendwas?
Ja, also sagen wir es mal so, theoretisch gesehen bin ich halt schon immer auf Musik ausgerichtet gewesen, weil ich in der Musikerfamilie groß geworden bin und das dann so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen habe. Tatsächlich gibt's aber genug Sachen außerhalb der Musik, die ich irgendwie gerne mache. Hauptsächlich dann so Sachen, die gar nichts mit Musik zu tun haben, zum Beispiel Fußball gucken. Also ich bin super gerne im Stadion, gucke super gerne Bundesliga, hab auch schön mein Sky-Abo, mein DAZN-Abo und so weiter, einfach weil das was ist, das mit Musik nichts zu tun hat und mich komplett da rausholt. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Ansonsten, ich bin super gerne in der Natur, gehe super gerne wandern, bin auch grundsätzlich jemand, der gerne unterwegs ist. Meistens natürlich irgendwie im Hinterkopf die Musik, weil es entweder auf ein Konzert, Festival oder sonst wohin geht. Und koche super gerne und super viel. Und das sind auch Sachen, da höre ich keine Musik. Also weder beim Wandern noch beim Kochen. Und wenn ich im Stadion bin, dann geht es mir auch immer auf die Nerven, wenn da Musik spielt, weil ich ehrlich gesagt super froh bin um diese Zeit, in der ich mal nichts mit Musik zu tun habe.
Hm. Ja, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Irgendwie so in den Jahren, als ich mit dem Fuse angefangen habe, irgendwie, ich glaube, nach so 1 oder 2 Jahren, da brauchte ich quasi so ein bisschen so eine Pause, irgendwie, weil man so zugeschüttet wird, ja, dann auch in dem, wenn man in der Branche ist, sage ich mal, dass man so ein bisschen aus den Augen verliert oder das Gehör verliert, einfach nur Musik zu hören, so, ne? Ist das was irgendwie, wo du sagst, also da findest du dich auch wieder oder, also kannst du Musik noch so einfach nur hören oder bist du da immer so ein bisschen analytisch, gerade wenn du sagst, du kommst aus einer Musikerfamilie, so, dass du da immer, ja, sag ich mal, immer nach dem Mehr suchst?
Also im Grunde genommen ist es schon so, dass ich jetzt auch dadurch, dass ich Musikwissenschaft studiert habe, mir ehrlich gesagt so das Musikhören als solches ein bisschen kaputt gemacht habe, würde ich schon fast sagen. Eben weil es auch so ist, wie du sagst, dass ich sehr viel analytisch höre und versuche, Dinge zu interpretieren, Dinge herauszufinden und dann so ein bisschen diese Gefühlsebene manchmal verloren geht. Die kommt eher in den seltenen Momenten dann wirklich durch, wo ich dann sagen kann, ey, die Musik holt mich gerade richtig ab und das catcht mich total. Und witzigerweise passiert das meistens eher bei klassischer Musik. Also wenn ich irgendwie im Theater hier in Mainz bin und mir ein klassisches Konzert angucke, dann packt mich das meist viel, viel mehr, als wenn ich auf irgendeine Show von irgendeiner Band gehe, die ich zwar irgendwie ganz gerne höre, aber wo ich jetzt einfach nicht so diese emotionale Verbindung habe. Und dementsprechend, ich höre immer noch super gerne Musik und auch super bewusst Musik, aber es ist, glaube ich, einfach auch so ein bisschen dadurch bedingt, dass ich so viel in diesem Kontext arbeite und so viele Teile in meinem Leben damit zu tun haben, ist es nicht mehr so, wie es vielleicht früher mal war oder wie es vielleicht auch für die meisten ist, weil ich da entweder immer eine Komponente mit Arbeit verbinde zu einem gewissen Punkt oder halt auf der anderen Seite irgendwie immer versuche, was rein zu interpretieren und gar nicht so oft die Musik einfach nur für das wahrnehmen kann, was sie ist.
Hm. Wie ist das denn, wenn du jetzt, sag ich mal, für Monosphere Songs schreibst? Also, weil ich meine, ich stelle mir vor, wenn ich, also ich meine, ich kenne es auch von mir selber, aber wenn du, weil du ja gerade sagst, so, dass dir da manchmal auch so ein bisschen der Abstand fehlt, irgendwie dieses einfach nur Musik zu genießen oder zu machen, wie gehst du daran, wenn du dann Musik schreibst, wenn du Musik selber machst? Ist das dann auch schwierig oder gehst du da auch in die Richtung, okay, ich versuche abzuschalten und die Musik einfach passieren zu lassen, oder sitzt du da wirklich mit einem Notenblatt und versuchst das analytisch irgendwie dir ja zurechtzurücken? Ich meine, gerade mit dem Blick auf euer Album, was ja auch mit einem, das ist ja ein Konzeptalbum ist, so, ne, wo ja irgendwie dann was hintersteckt, und wenn ich dann sehe, dass die irgendwie die letzten 5 Tracks oder 6 Tracks alles irgendwie Part 1, Part 2, Part 3 und aufeinander aufbauend ist, so, inwieweit kann man sowas einfach passieren lassen und inwieweit ist sowas dann Kopfmusik, sag ich mal?
Ich denke, das ist so ein bisschen so ein Mix aus beidem, was auch so ein bisschen damit zusammenhängt, wie das Ganze entstanden ist, um da jetzt mal ein bisschen auszuholen. Mhm. Als ich angefangen habe, das Album zu schreiben, war mir gar nicht bewusst, dass das ein Album werden soll, sondern ich hatte einfach nur so ein kleines Riff im Kopf, was ich die ganze Zeit auf der Gitarre wieder und wieder gespielt habe, und ich habe mich selbst da drin gefunden, dass ich total fasziniert war von diesem einen Riff, das einfach nur 7 Töne sind, die einfach wieder und wieder wiederholt habe, und es wurde nicht langweiliger. Also da war dann schon so eine gewisse Faszination einfach dafür, wie sehr man das dann auslegen kann, wie sehr man das Riff ausweiten kann und was man damit alles machen kann. Und bei mir ist es so, wenn ich Songs schreibe, ich kann mich nicht dazu zwingen. Also ich brauche schon immer so dieses kreative Momentum und brauche irgendwie so das richtige Mindset dafür, weil sonst sitze ich vorm PC und bin total frustriert. Das ist übrigens mit dem Schreiben von Texten genauso bei mir. Also ich brauche da immer so einen gewissen Impuls in mir drin, der mir sagt, du machst das jetzt und du hast da jetzt gerade diese Muße auch dafür. Und dann ist es so, dass das Album zu größten Teilen wirklich fast schon in so einem Art Rauschzustand entstanden ist. Also als der Grundstein so gelegt war und ich gemerkt habe, hey, ich habe hier quasi eine Idee, die kann ich ausbauen, hat sich das alles so ein bisschen gefügt, dass ich einfach nicht gesagt habe, hier hört das Song auf, sondern ich habe einfach immer weiter geschrieben. Also ich kam nicht an den Punkt, wo ich sagen konnte, hier ist jetzt Ende, sondern mir ist immer was Neues eingefallen. Und da sind dann eben auch so Sachen, ich denke, unbewusst mit reingekommen, dass man eben sieht, ach guck mal, hier könnte man das von da vorne nochmal recyceln, das könnte man hier nochmal mit reinbringen, was mir dann auch erst so im Nachgang wirklich klar geworden ist, dass ich da sehr, sehr repetitiv arbeite und manche Sachen dann entweder wirklich plane und manche Sachen auch wirklich einfach so geschehen, dass man sich da gar nicht so sehr drin verliert und sagt, das muss jetzt hier kommen und als nächstes kommt ein B-Teil, sondern dass man dann einfach auch Rückgriffe macht, die einfach sich logisch anfühlen und die einfach auch eine Struktur geben. Und das ist relativ oft, also auch bei dem Album vorgefallen. Und klassische Elemente, die ich auch sehr viel adaptiert habe, sind halt solche Sachen wie rhythmische Verkettungen, also quasi ein Rhythmus, der sich immer wieder wiederholt. Und so diese Repetition, die findet sich eigentlich auch durch das ganze Album wieder, auch mit gewissen Motiven, die einfach wieder vorkommen, die dann auch vielleicht ein bisschen versteckt sind. Und das musst du dir so vorstellen, als dass ich quasi das Album so im Grundgedanken geschrieben habe und dann geguckt habe, wo kann ich meine Easter Eggs platzieren? Wo kann ich gucken, dass das Ganze stringent wird? Wo kann ich gucken, dass da einfach irgendwie eine Connection da ist? Und wo passt das dann auch sinngemäß und vom Gefühl her? Das heißt, im Grunde genommen war es eigentlich so ein bisschen so, wie ich baue einfach mal drauf los. Am Schluss wird da irgendwie ein Häuschen draus und das muss dann noch verziert werden, damit es dann auch wirklich schön aussieht. Und das ist sowohl intuitiv entstanden als auch mit Planung und wie gesagt, in so einer gewissen Rauschzustandsstimmung, als dass ich nicht gesagt habe, ich setze mich jetzt dahin und schreibe das fertig, sondern ich habe mich hingesetzt. Wenn es geklappt hat, habe ich weitergeschrieben. Wenn es nicht geklappt hat, dann habe ich auch mal eine Woche nichts gemacht und habe gewartet, bis ich dann wieder so diese Idee hatte, wie es weitergehen könnte.
Jetzt bist du ja also in der Band wirst du ja aufgeführt als Schlagzeuger. So, das klingt jetzt erstmal so, ja, okay, ist halt der Schlagzeuger, ne? So, ich meine, gut, ich komme auch aus einer Band, die einen vierten Schlagzeuger hat, so, ne? Das waren, sorry, alle Schlagzeuger da draußen, aber das, in meiner Erfahrung war das dann nicht immer unbedingt die treibende Kraft hinterm Songwriting auch und so. Ist das Schlagzeug dein primäres Instrument oder bist du da jetzt gelandet, weil, okay, die Position war am schwierigsten zu besetzen oder und wie schreibst du deine Songs? Also hast du die Songs, dann gehe ich mal davon aus, auf der Gitarre geschrieben, wenn du sagst, du hast diese 7 Töne irgendwie und hast daraus dann, ja, dann ein Album gebaut ungefähr.
Genau, also ich spiele tatsächlich, seit ich 5 bin, Schlagzeug, also jetzt schon eine ganze Weile. Und Schlagzeug ist auch mein Hauptinstrument.
Schon 4 Jahre?
Nee, leider erst 3.
Ach so.
Genau, nee, also Schlagzeug ist schon mein Hauptinstrument und ich habe wirklich sehr früh damit angefangen und habe auch erst sehr spät angefangen, mir mal eine Gitarre in die Hand zu nehmen, dafür, dass meine Mutter eigentlich Gitarrenlehrerin ist, aber vielleicht war das auch gerade der Grund, warum ich es nicht getan habe. Und hatte auch mit 12 oder 13 angefangen, Klavier zu spielen. Das heißt, auch in melodische Instrumente mich quasi so ein bisschen wieder reinzufühlen und dementsprechend dann auch sehr viel, ja, klassische Musik auch spielen und generell auch kennenlernen. Und wie du schon gesagt hast, also das Album ist eigentlich zu großen Teilen komplett auf der Gitarre entstanden. Und ich sehe das so, ich glaube, ich spiele jetzt seit 10 Jahren plus minus Gitarre, aber ich sehe mich grundsätzlich nicht als Gitarristen. So, für mich ist die Gitarre ein Werkzeug, das ich benutzen kann, um Songs zu schreiben. Aber ich glaube, um wirklich dann auch Gitarrist zu sein, bin ich einfach zu unsauber und habe auch gar nicht diesen Anspruch dafür. Dafür bin ich dann auf dem Schlagzeug hingegen wesentlich besser und kann da was reinbringen, das andere vielleicht nicht so reinbringen können, weil ich da einfach wesentlich versierter unterwegs bin und da auch ein anderes Verständnis von habe als von der Gitarre. Und dementsprechend, ja, kommt das so, dass ich irgendwie die Songs schreibe, was auch schon immer so ist, auch in der Band, die wir davor hatten, die sich 2010 gegründet hat, habe ich grundsätzlich alle Songs geschrieben. Das ist jetzt bei Monosphere nicht hundertprozentig so, weil wir da auch 2, 3 Songs hatten, die in Kollaboration sozusagen mit unserem einen Gitarristen, dem Max, entstanden sind. Und auch in Zukunft wird sich das vielleicht noch ein bisschen abändern, weil wir noch 2 neue Leute in der Band haben, die auch schon Ideen reingebracht haben, die das Ganze sehr, sehr, ja, einfach komplettieren und wo nochmal ein ganz neuer Sound rauskommt. Aber grundsätzlich ist es dann so, dass ich immer die treibende Kraft war, die gesagt hat, hey, ich habe einen neuen Song geschrieben, was bei mir früher sehr schnell ging und alle fanden den cool und dann haben wir den halt gespielt. Und das mit dem Album war im Endeffekt auch so, dass ich das ja gar nicht geplant habe, ein Album zu schreiben. Also zumindest anfangs nicht. Irgendwann, als ich gemerkt habe, hey, du bist schon bei 8 Minuten, lass mal ein Album draus machen. Okay, dann war dieser Gedanke relativ schnell ausgereift. Aber das war gar nicht so die Intention. Und als es dann fertig war, habe ich es halt einfach meinen Jungs geschickt und habe gesagt, hier, wie sieht's aus, wollen wir das spielen? Und die Folge dessen war, 2 Leute sind aus der Band gestiegen, weil sie gesagt haben, das hat ja gar nichts mehr mit der Musik zu tun, die wir vorher gemacht haben. Und dementsprechend haben wir dann aber gesehen, dass halt für die 2 anderen in der Band das eigentlich genau richtig war und die gesagt haben, ey, voll geil, lass das machen.
Okay. Du hast ja, oder wir haben es ja eingangs schon kurz erwähnt, dass hinter dem ganzen Album steckt ja auch ein Konzept irgendwie, ne? Ich finde das insofern interessant, weil du ja auch eben klassische Musik jetzt mehrfach erwähnt hast, so. Da hat man ja häufig auch, oder was ist häufig, aber soweit ich mich da auskenne, da werden ja auch immer große Geschichten erzählt und sowas. So, das ist ja etwas, was ja in der heutigen Popmusik, ich sag jetzt einfach mal zu allem, was nicht klassisch ist, Popmusik so, ein bisschen verloren gegangen ist, außer, ist jedenfalls mein Eindruck, im Metal. So, ne? Also gerade im, das musste ich mal, aber häufig, aber im progressiven Metal irgendwie, dass sich da wirklich an Themen abgearbeitet wird. Von Coheed and Cambria, ja, die über Alben hinweg irgendwie eine riesige Saga stricken, bis hin zu, ich weiß nicht, dir fallen bestimmt noch, also fallen bestimmt da noch 10 Bands ein irgendwie. Weil du bist ja auch immer derjenige, den ich auf solche Bands ansetze beim Fuse. Aber bietet sich Metal oder Metalcore oder Progressive oder allgemein progressivere Musik für so eine Art Storytelling einfach besser an?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es eigentlich fast egal, welche Art von Musik man macht. Dass Konzeptalben gut funktionieren, haben auch Green Day mit American Idiot bewiesen.
Stimmt.
Und das ist jetzt ja auch keine progressiv gedachte Musik. Trotzdem ist es stringent und hat ein Storytelling, das einfach gut funktioniert. Und ich habe oft das Gefühl, dass eben diese Geschichten eben dem Ganzen nochmal so eine gewisse Komplettheit geben, die du sonst vielleicht nicht hast, weil du sonst ein Album hast, das einfach eine Kollektion an Songs ist, aber dieser Albumgedanke, den ich auch auslebe sozusagen jetzt mit der Band, ist einfach, dass zu einem Album mehr gehört als einfach nur, hey, hier sind 10 Songs, die haben wir aufgenommen, sondern für mich soll das ein totales Werk sein. So ein bisschen auch, wie es eben dann in der klassischen Musik ist, wo du einen Opus hast, der eben eine gewisse Struktur hat, der aufeinander aufbauen kann, aber am Ende halt irgendwie als komplettes Werk hat. Also ob das jetzt eine Oper ist oder eine sinfonische Dichtung, ist dann auch egal. Aber so, das ist so ein bisschen dieser Grundgedanke, den wir da rausgezogen haben. Und ich verliere mich da ganz gerne immer in Details. Und was mich zum Beispiel sehr, sehr inspiriert hat, war ein Komponist, den ich aber auch erst kennengelernt habe, nachdem das Album schon geschrieben war, zumindest musikalisch, und zwar war das Bernd Alois Zimmermann aus Köln, der quasi so eine Vision hatte, das totale Theater zu kreieren. Das heißt, seine Vision war, dass alle möglichen Medien gleichzeitig stattfinden in einem Theater, aber auch, dass die Zeitstränge der Oper, die er geschrieben hat, das ist die Soldaten, dass das alles gleichzeitig stattfindet. Und das ist total wir, total durcheinander. Aber von der gedanklichen Welt her ist es total faszinierend, dass es einfach so ein Versuch ist, Video mit Theater, mit Live-Gesang, Schauspiel, Tanz, Ballett und allem zu vereinen und eben so eine Totalität der Künste zu kreieren. Und das haben wir dann auch so ein bisschen adaptiert, eben auch auf die visuelle Darstellung des ganzen Albums, wo wir jetzt ja diese Musikvideos gemacht haben, die eigentlich so ein bisschen diese Geschichte auch, ja, darstellen beziehungsweise umsetzen. Und das wiederum wird auf unseren Live-Shows dann auch in Videoprojektionen auf die Bühne gegeben. Zusätzlich haben wir Lichter, die programmiert sind auf die Musik und so weiter. Das heißt, wir versuchen irgendwie so diese Ideen alle so ein bisschen zu adaptieren und der Einfluss kommt definitiv ganz klar viel aus der klassischen Musik und da kommt auch dieser Gedanke, einfach so eine Geschichte erzählen zu können. Und das ist auch so eine Sache, die habe ich jetzt auch in meiner Fuse-Erfahrung über die Jahre sehr, sehr viel erfahren von anderen Bands, dass eben gerade Bands, die sich eher in diesen progressiven Richtungen winden, dass sie doch stark von der klassischen Musik auch beeinflusst sind, weil das eben viele Möglichkeiten gibt, die man jetzt im normalen Metalcore vielleicht gar nicht so findet, einfach weil klassische Musik, so elitär das vielleicht auch klingt, meistens doch weiter gedacht ist oder eben andere Grundprinzipien dahinter stehen hat als ein Punkrock-Album, wobei das nicht heißen muss, dass ein Punkrock-Album das nicht auch kann. So, und das ist halt eben so ein bisschen der Punkt, wo es dann progressiv wird.
Ich glaube, klassische Musik und progressiv oder Prog, Rock, Metal oder so, bietet einfach auch auf der musikalischen Ebene mehr Möglichkeiten oder ist vielleicht manchmal offener gedacht. So, ne? Also was halt, ich denke an so Bands wie hier Between the Buried and Me und sowas, wo es halt niemanden überrascht, wenn irgendwann mittendrin irgendein Break kommt und auf einmal hörst du klassische Instrumente oder ein Jazz-Part oder sowas, so, ne? Wo halt ganz selbstverständlich andere Musikstile mit einfließen, weil es halt dann auch den Song unterstützt oder vielleicht auch das Storytelling unterstützt oder einfach das Ganze irgendwie hervorhebt, während man halt ohne jetzt. Also das ist auch gar nicht wertend gemeint, ob das jetzt besser ist oder schlechter, so, ne? Aber ich sehe das zum Beispiel bei so einer Band wie meiner, sehe ich das halt nicht. So, ne? So nicht mal, weil ich sagen würde, ja, nee, da sind wir zu stumpf für oder so, sondern so funktioniert halt dann wiederum meine Musik nicht. Oder was heißt meine, also meine Band nicht so, ne? Und da hat beides, finde ich, absolut gleichberechtigt nebeneinander einen Platz. Aber ja, also ich weiß, dass das halt auch für mich irgendwie, als ich so Bands wie Coheed and Cambria entdeckt habe, irgendwie, da war das erstmal so ein Flash zu sehen, so, okay, Moment mal, hier wird irgendwie so eine riesen Geschichte über mehrere Alben irgendwie erzählt mit Charakteren und irgendwie die letzten Tracks, die gehören alle zusammen und das ist der große Showdown. Und also da kann man sich dann halt viel mehr drin verlieren, viel mehr drin finden auch. Ja.
Ja. Ja. Absolut.
Ja, genau. Genau, schön, da sind wir uns ja einig. Herrlich. Und insofern kann ich es auch verstehen, glaube ich, wenn du, wie du sagst, so, da habt ihr irgendwie zwei Bandmitglieder erstmal verloren, so, das ist, glaube ich, nicht für jeden was, so, und das meine ich auch überhaupt nicht wertend, so, ne, also, ich glaube, für mich selber wäre das halt, um in der Band zu sein, auch schwierig, so, was ich mich aber eben gefragt habe, ist so, was du da hast, du dieses riesen Epos, hast dir 1000 Gedanken gemacht und so weiter, und dann sagst du, ey, wir haben hier eine Lichtshow und wir haben eine Projektion und so weiter, aber, also ich sag mal, dann bist du in so einem Metal-Club, wo es halt im Endeffekt um Headbang, Breakdowns und Bier geht. So, also, ich will jetzt nicht sagen, ist das Perlen vor die Säue, aber ist das Perlen vor die Säue?
Also, man muss ja schon sagen, es ist auf jeden Fall Special Interest. Und auch die Art und Weise, die wir jetzt umsetzen, ist wahrscheinlich nicht für jeder Mann und jeder Frau oder jeder Mensch. Das ist uns auch bewusst und im Endeffekt geht es eigentlich auch gar nicht darum, dass jetzt jeder da 100% das drin sieht, was wir drin sehen. Das ist einfach nur im Endeffekt für mich jetzt so, dass dieses Konzept einfach so stringent wie möglich durchgeplant sein sollte, dass es halt auch wirklich als Konzept rüberkommt für eben diesen gewissen Anteil an Leuten, die sich dann da hinsetzen und sich das auseinanderpflücken, die dann einfach diese Faszination da drin sehen. Und das heißt aber nicht, dass wir jetzt in einem normalen Metal-Club irgendwie nicht funktionieren sollten, sondern uns geht es eigentlich darum, dass die Leute die Musik so nehmen können, wie sie sie haben wollen. Wenn das jemand ist, der sagt, hey, der eine Song ist richtig geil, den Rest, den mag ich überhaupt nicht, dann ist das für mich komplett okay, für die anderen Jungs übrigens auch. Und uns geht es darum, den Leuten was zu bieten. Also eben auch was zu bieten, was auffällt. Wir wollen nicht die Metalcore-Band sein, die ein paar Synthesizer im Hintergrund hat, auf die Bühne geht und dann die ganze Zeit Breakdown an Breakdown reint. Wir haben ohnehin nicht viele Breakdowns, wir haben sie, aber es sind nicht viele auf dem ganzen Album. Sondern wir wollen einfach, dass die Leute sich das angucken mit einem hoffentlich offenen Geist und auch der Offenheit gegenüber dieser Musik und dann daraus machen, was sie daraus machen möchten. Also entweder sind sie begeistert, weil die Musik so besonders ist oder vielleicht, weil die Lichter besonders sind oder vielleicht sind es auch die Videos, im Optimalfall natürlich das Gesamtpaket, aber wir haben da eigentlich nicht den Anspruch, auch jedem gerecht zu werden, weil wir genau wissen, es gibt Leute, die werden mit dieser Musik nichts anfangen können. Das ist okay, weil ich kann auf der anderen Seite auch mit vielen Bands gar nichts anfangen und kann trotzdem mir auf einem Konzert die Band angucken und respektieren, dass sie da halt ihr Ding durchzieht und dass das vielleicht technisch einfach gut gemacht ist, nur halt nicht mit mir resoniert. Und dementsprechend ist das auch so ein bisschen jetzt so der Weg, dass wir gar nicht versuchen, jedem dieses Konzept aufzudrängen und zu sagen, hey, analysiere das, studiere das und verstehe dann, was du hier dran hast, sondern einfach zu sagen, hey, das haben wir gemacht, wenn du Lust hast, reinzuschauen und in die Materie reinzutauchen, dann kannst du das machen, aber wenn nicht, dann hab einfach Spaß mit den Songs. Und wenn der in deiner Party-Playlist landet, dann soll uns das auch recht sein.
Auf der anderen Seite sehe ich natürlich in dem Band-Info von euch, das ich gerade vorliegen habe, ne, dass es halt dazu dann noch eine von dir geschriebene Begleitarbeit mit musikwissenschaftlicher Perspektive und den Parametern und also ihr geht da schon auch, also ich sag mal, ne, das klingt jetzt nicht nach Musik für die weiß ich nicht, Party hier Vorglüh-Playlist. So, wenn man dazu irgendwie so, weiß ich nicht, ein 40-seitiges Dokument lesen muss mit musiktheoretischer Hintergrund irgendwie, ne? So, ich meine, ich weiß, worauf du hinaus willst, so dass das halt für beides funktioniert, aber ihr gebt ja den Leuten, die, sag ich mal, daran interessiert sind, ja auch eine ganze Menge mit an die Hand, so, ne? Also, das heißt, das ist euch oder dir dann auch schon echt, ja, sehr wichtig, irgendwie diese ganzen, ja, wie du eingangs mal gesagt hast, diese Easter Eggs und Kleinigkeiten so, die halt auch aufzuzeigen, so, ne? Also klar kann man das dann für sich selber entdecken, aber ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Videospiel, so, was man irgendwie durchgespielt hat, so, und dann denkt so, man hat alles gesehen und dann macht man YouTube auf und sind da hier 30 Easter Eggs so, und dann bist du erstmal so, okay, wow, okay, das habe ich alles verpasst, so, ne? Ja. Und das hätte ich auch niemals alleine gefunden, weil ich spiele kein Spiel zweimal. Also, so, oder also jedenfalls von den modernen großen Dingern. Bei Alben ist es natürlich was anders. Und aber das entspricht ja auch nicht mehr den modernen Hörgewohnheiten. Irgendwie ein Album mit 15 Tracks, so jetzt setze ich mich mal hin mit Kopfhörern, mit einem schönen Glas Federweißer und weiß nicht, warum der mir gerade einfiel, aber das trinkt man doch so, oder? Ich habe keine Ahnung, ich trinke ja keinen Alkohol.
Also hier in Rheinhessen momentan auf jeden Fall noch, aber ich glaube, den gibt's nicht mehr lange.
Also, ja, aber du weißt, worauf ich hinaus will, so, ne? Also ihr gebt da den Leuten schon viel an die Hand, um halt dieses Album, ich sag mal, ja, zu knacken oder auf diese Reise dann halt entsprechend mitgenommen zu werden, ne?
Genau, also für mich ist der Vergleich jetzt auch aus dieser Storytelling-Perspektive eigentlich so wie mit einem guten Film, den man einfach mehrmals gucken möchte, weil man alles finden will. So, also zum Beispiel Fight Club oder Shutter Island oder Inception, so diese Art von Film, die
oder du plötzlich Prinzessin.
Genau, die, wo man erst am Schluss dann so denkt, habe ich es verstanden oder nicht? Ich glaube, ich muss den nochmal gucken. Und dann fällt dir auf, okay, Mist, ich bin irgendwie die ganze Zeit auf dem Holzweg gewesen. Nee, aber das ist so ein bisschen der Grundgedanke, auch einfach, auch weil mir bewusst ist, dass die Leute wahrscheinlich kaum verstehen werden, was da alles hintersteht, außer man zeigt es ihnen. Und das, finde ich, ist eine Sache, die machen viele Bands nicht, was ich sehr schade finde, dass viele Bands so egoistisch sind, in Anführungszeichen, einfach sagen, hier ist unser Album, viel Spaß damit. Und dass eigentlich dann in Interviews auch nicht über das Album gesprochen wird, sondern eher darüber, ja, was macht ihr jetzt als nächstes? Und ja, hier auf der Tour habt ihr den Song gespielt, warum das denn? Und so weiter. Und ich finde,
was heißt, was bedeutet euer Name?
Ja, solche Standardfragen oder fühlt ihr euch einem Genre zugehörig und was ist Progressive Metal für euch? Und solche Standardfragen, und das ist halt so ein bisschen die Sache, auch aus Journalismusperspektive, die ödet irgendwann an und die ist dann auch nicht mehr relevant. Und deswegen dachte ich mir, es wäre irgendwie cool hinzugehen und einfach auch mal zu zeigen, hey, guck mal, das ist das Album, aber das und das sind die Parameter, die dahinter stehen. Hier machen wir das. Und übrigens, das und das kommt da nochmal. Und wenn man genau hinhört, hört man, in dem und dem Takt ist Folgendes versteckt. Und einfach, um den Leuten so einen Schlüssel zu geben. Und das muss auch nicht jeder lesen. Also das ist auch wirklich wahrscheinlich nur für die Leute interessant, die sich das wirklich mal angucken wollen. Ja, aber
ich weiß genau, was du meinst. So, weil also selbst bei, sag ich mal, verhältnismäßig, also bei unserer Band jetzt oder bei meiner alten Band, ne, da hatten wir auch so, da sind ja auch, ja, natürlich nicht in dem Maße, aber immer wieder Sachen drin, wo ich dann immer gedacht habe, so, ey, das ist cool oder das ist ein cooler Hinweis oder da greift man das nochmal auf oder ich schreibe ja auch viele Texte für meine Band, so, wo dann halt manche Sachen herkommen oder was sie bedeuten und dann fragt keiner danach und keinen interessiert so richtig, so, wo ich das manchmal das Gefühl habe, so, da hat man sich so viel Mühe gegeben, da irgendwelche Sachen zu verstecken oder Anspielungen oder wo vielleicht was herkommt und aber ich glaube, man denkt dann auch, also ich glaube, es geht vielen Musikern so, dass die dann so denken, so, ja, das sollen die Leute mal entdecken, aber ich glaube, dass den meisten, wenn du nicht gerade irgendwie eine Band bist, die zu Tode analysiert wird, so, oder die da eine Fanbase hat, die da, ich greife das gerne nochmal auf mit Coheed and Cambria, so, ne, wo halt so eine Fanbase dahinter steht, die irgendwie, da gibt's dann eine Wiki zu mit den Charakteren und so weiter, die darin vorkommen. Wenn du sowas nicht hast, sondern, sag ich mal, auf einem niedrigeren Level irgendwie agierst, so, ja, dann verschwindet das ja einfach irgendwie, ne, so, das ist wie ein Audiokommentar zu einem Film, der halt nur sehr wenig, den vielleicht nicht, ja, der halt kein Marvel-Film ist, so ungefähr, ne.
Genau, ja, und dazu kommt auch so ein bisschen die Tatsache, ich habe ja meine Bachelorarbeit über Between the Buried and Me geschrieben und da eben analysiert, wie sich die Konzeptalben bei der Band verstehen, also was daran quasi ein Konzeptalbum ausmacht und wie verschieden die Ansätze sein können. Und ich hatte halt auch während des Schreibens immer so das Gefühl, es gibt zwar dieses Begleitmaterial, wo dann das Konzept so ein bisschen erklärt wird, aber es gibt halt keine wirkliche Arbeit, die mal zeigt, hey, guck mal, da ist das und das drin. Also das, was ich in meiner Bachelorarbeit gemacht habe, wo ich gesagt habe, hey, guck mal, hier der Rhythmus, der ist auf dem und dem Album, in dem und dem Song schon mal drin. Und wenn man die verbindet, dann findet man vielleicht eine gewisse Parallele oder sonstiges. Und genau sowas habe ich mir dann aus dieser wissenschaftlichen Perspektive auch gewünscht. Einfach mal so, wie schön wäre es, einfach mal so zu sehen, guck mal, die Band setzt sich dahin und erklärt einfach mal, was ist der Gedanke dahinter? Warum kommt das da wieder? Ist das Zufall? Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe bei der Analyse der eigenen Sachen gemerkt, es gibt durchaus Sachen, die sind einfach zufällig, die man gar nicht so wahrnimmt im ersten Moment, die dann aber irgendwie doch einen Sinn machen. Und das finde ich einfach super spannend. Und ich habe auch in diesem Prozess, als ich diese Arbeit geschrieben habe, super viel über das ganze Songwriting selbst nochmal gelernt und auch verstanden, wie ich da Sachen verknüpft habe, die im ersten Moment vielleicht gar nicht so verknüpft schienen, aber dann doch irgendwie wieder so ein, ja, einen Draht zwischeneinander haben. Und das fand ich super spannend. Und ich glaube, dass jeder, der wirklich interessiert ist an Musik und nicht scheut, mal ein bisschen tiefer reinzugucken, das durchaus interessant finden wird, einfach mal zu sehen, wie viele Gedanken in so einem Album drinstecken. Auch wenn ich sagen muss, dass das nur an der Oberfläche gekratzt ist. Also auch einfach, weil nicht jeder Gedanke nachvollziehbar sein wird und manche Sachen auch einfach
auch nicht muss passieren. Ich finde, ja, eben. Genau, es muss ja auch nicht alles nachvollziehbar und irgendwie einem großen Ganzen angehören. Aber ja, ich finde das, also ich finde das durchaus einen spannenden Gedanken irgendwie so. Und tatsächlich ist das was, glaube ich, was man, wenn, wie wir auch schon gesagt haben, in dieser etwas progressiveren Musikrichtung am ehesten dann halt tatsächlich findet, ne? Aber und das ist natürlich auch so, wenn du sagst, du hast deine Bachelorarbeit darüber geschrieben, dass es und dieses, ne, hier, da ist dieses Pattern und das taucht in einem anderen Song immer auf. Letztendlich ist das ja aber dann doch Stochern im Dunkeln, ne, dass man so sagt, ey, mir ist das jetzt aufgefallen und das könnte so und so sein. Aber ist es wirklich so? Das kann dir halt nur der Musiker beantworten. Und da wäre es halt wirklich schön, ich meine, wer würde nicht gern irgendwie, keine Ahnung, wenn er im Abi sitzt, Goethe persönlich fragen, so, ey, unser Deutschlehrer hat gesagt, das bedeutet das und das, sag mal wirklich, bedeutet das das wirklich oder hast du es einfach nur hingeschrieben, so, ne? Ja. Also, da wird ja dann gern mal so überinterpretiert auch, so, ne? Alles hat eine Bedeutung, so, und wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie dann gerade bei dieser Art von Musik so den Musiker selber zu fragen oder den Komponisten halt so, ey, sag mal, wie genau ist denn das eigentlich, so, da finde ich halt auch, für die Leute, die da wirklich einsteigen wollen und die sich damit wirklich beschäftigen. Und ich glaube, das sind gerade bei ein bisschen, ich will nicht sagen anspruchsvollerer Musik, aber bei Musik, die einen vielleicht ein bisschen mehr fordert, gibt es, glaube ich, viele Leute, die sich damit gerne auch mehr auseinandersetzen. So.
Ja, also das ist auch meine Wahrnehmung und auch so ein bisschen natürlich die Hoffnung, weil, ist natürlich so gedacht, dass es nur einen gewissen Anteil geben wird, die das wirklich auch sich anschauen werden, aber für genau die Leute ist es da und das ist eigentlich so wie so ein optionales Angebot, das man nutzen kann, um einfach mehr zu verstehen und genau was du auch gerade sagtest, so dieses Fragen danach, also die ganze Musikwissenschaft basiert eigentlich nur auf Suggestion und Interpretation und das ist natürlich sehr schwierig, weil du hast niemals eine finale Evidenz, die dir sagt, hey, das und das ist so geworden, weil Beethoven an dem Tag richtig schlechte Laune hatte. Nee, das können wir rein interpretieren in Briefwechsel und Ähnliches, aber ob es dann wirklich so war, das wissen wir halt überhaupt nicht. Mhm. Und dementsprechend fand ich es einfach auch spannend, den Leuten so ein bisschen einen Fingerzeig in gewisse Richtungen geben zu können. Und ich bin nach wie vor auch sehr, sehr, sehr gespannt, wie es dann ankommt. Also erstens natürlich das Album, aber zweitens dann auch diese Begleitarbeit. Ob das jetzt so ist, dass die Leute das total geil finden oder ob es die Leute vielleicht gar nicht so sehr interessiert.
Ah, ich glaube, also ich glaube schon. Also du siehst ja auch, dass es einen, in Anführungszeichen, Markt gibt für, wenn ich mir jetzt angucke, hier sowas, was Hirscheffekt oder Between the Bird and Me, also so Songbooks einfach, so, ne, wo halt die Leute dann niedergeschrieben sehen, wie diese Songs funktionieren, so, ne. Also von daher glaube ich, dass es auch auf dieser anderen Ebene, also der konzeptionellen Ebene, da auch absolutes Interesse gibt. Ja, genau. Ich finde es eigentlich witzig, wir haben jetzt über eine halbe Stunde gesprochen über das Konzept und wir haben nicht einmal gesagt, worum es in dem Konzept geht, aber das können die Leute ja dann in der Begleitarbeit lesen, ne? Oder sich selber erarbeiten.
Theoretisch schon, ja. Aber da muss man auch ganz klar sagen, das Konzept an sich, Die Story kommt gar nicht von mir, sondern die kommt von unserem Sänger. Aber die Story ist insofern stringent mit der Musik, als dass sie dramaturgisch daran angepasst ist. Das heißt, das war auch so ein bisschen der Ansatz, den Kevin, unser Sänger, eben dann versucht hat, auch zu adaptieren, dass man eben quasi die Story auch im Musikalischen fühlt, dass es halt wirklich passt und stringent wird.
Ey, und das ist was, Entschuldige, wenn ich da reingrätsche, was ich finde, was viel zu wenig gemacht wird heutzutage. So, was in der klassischen Musik irgendwie, also ich muss dazu sagen, ich bin nicht mit klassischer Musik aufgewachsen. Ich bin da auch in keiner Weise irgendwie, mit in Berührung groß in Kontakt bekommen, bis ich halt meine Frau kennengelernt habe. Die ist halt auch, die spielt Geige, hat auch lange Zeit im Orchester gespielt und so. Und dann halt so Sachen, wenn wir dann irgendwas, wir hören immer sonntags Radio, hier Klassik populär quasi, ne? Und aber das ist halt auch dieses so, dann läuft dieses Stück und ich habe direkt irgendwie Bilder im Kopf so und dann gucke ich, was das, dann passt der Titel oder dann gucke ich das nochmal nach. So. Also dieses Bilder erzeugen, die halt auch tatsächlich über Jahrhunderte hinweg bei den Menschen immer wieder die gleichen Bilder erzeugen, so, ne? Und quasi ein lyrisches Konzept auf ein musikalisches Konzept anzupassen, das ist auch eine, also darüber habe ich auch schon mal einen Podcast bei Steady gemacht, so, da gibt's diese Band, also kanadische Punk, Emo-Band, Boys Night Out, die haben auch ein Konzeptalbum gemacht und da passieren dann auch Sachen im Sound irgendwie, ne? Es gibt eine Szene, die ich da immer wieder gerne irgendwie raushole, ist so, da sägt sich ein Typ mit einer Kreissäge die Hände ab. So. Und die Platte habe ich irgendwie, die habe ich 100 Mal, 1000 Mal gehört. Und dann höre ich zum ersten Mal irgendwie so, als ich, warum auch immer, höre ich so, okay, da fliegt von links nach rechts eine Säge auch tatsächlich irgendwie durch den Kopfhörer quasi, ne? Also durch die Aufnahme so. Und das hat mich halt komplett umgehauen. Oder verschiedene Charaktere, wenn die sprechen, ist die Musik direkt eine ganz andere, so, ne? Also, und das funktioniert auch in einem eher poppigeren Genre wie diesem Emo-Core irgendwie der frühen 2000er. Und das finde ich halt, das ist was, das können sich viele Bands irgendwie mitnehmen, zu versuchen, das nicht so getrennt voneinander zu behandeln.
Ja, absolut. Nee, und das haben wir auch in unserem Album so ein bisschen mit drin. Also, ich kann jetzt mal diese eine Stelle nennen bei The Marionette. Da hört man ein Feuer im Hintergrund knastern. Das ist auch so in diesem Musikvideo visualisiert. Und vom Plot her ist das die Stelle, an dem quasi an der Stelle, wo der Protagonist seine Frau verbrennt. Also es geht in dem Album quasi um zwei Personen, die quasi, ja, liiert sind. Wobei das jetzt gar nicht wirklich definiert ist, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Da sind wir mittlerweile auch genderneutral unterwegs. Das heißt, die Interpretationen gehen in beide Richtungen und sind natürlich in beiden Wegen möglich. Und der Grundplot ist der, dass Person A eine neue Arbeit anfängt und relativ schnell dann feststellt, dass diese Arbeit darin besteht, für eine geheime Organisation Menschen so glaubhaft wie möglich in den Tod zu treiben. Und am Ende des ersten Teils, also das Album sind zwei Teile, quasi gesplittet. Der erste Teil erzählt diese Geschichte aus der Perspektive von Person A. Und am Ende des ersten Teiles ist es so, dass diese Person A dann den oder die Partnerin umbringt, eben weil diese Partnerin oder der Partner eben den Protagonisten betrogen hat. Und dann stellt eben der Protagonist am Ende fest, dass es vielleicht gar nicht sie war, sondern dass sie eben auch von dieser Organisation getrieben wurde, das zu tun. Und dann der zweite Teil erzählt quasi die Geschichte aus Perspektive des zweiten.
Der anderen Person, okay.
Genau. Und dementsprechend ist das alles sehr wirr und es gibt eigentlich auch gar nicht die Möglichkeit, das hundertprozentig zu beantworten, wie es denn am Ende ist. Aber da sind sehr, sehr viele kleine Easter Eggs versteckt, auch im Sounddesign, wo man dann eben so ein bisschen auch diese Connection sieht, wo man dann auch merkt, okay, hier passiert jetzt genau das. Und der ganze Text soll natürlich auch Interpretationsspielraum haben. Genauso wie die Musik, die gewissermaßen schon klar endet, aber trotzdem noch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es gibt aber immer noch mal so ein Part, wo man sich so denkt, ist das jetzt wirklich schon alles oder nicht? Auch um die Möglichkeit zu haben, nochmal zurückgreifen zu können. Denn das würde ich auch niemals ausschließen, dass man eben nicht diesen Rückgriff mal macht und dann aus einem Konzeptalbum vielleicht doch was macht, was auch nochmal ein zweites Album quasi mit einspinnt. Aber so weit ist das jetzt noch nicht geplant.
Okay. Wann erscheint das Album?
Am 26. November.
Ah ja, dann ist ja noch ein bisschen Zeit, aber bis dahin kann man sich ja da noch einlesen, einhören, wie auch immer.
Genau.
Rodney, wir haben die 40-Minuten-Marke überschritten, von daher würde ich jetzt hier auch an der Stelle mal so langsam zum Ende kommen. Hat mich sehr gefreut, mit dir mal über was anderes zu reden als Musik. Ach nee, doch nicht.
Fast nicht ganz. Fast, ne?
Ja, wir haben kurz über Fußball und Kochen gesprochen. Also
stimmt, du, ja, das ja. Macht auch Spaß.
Ja.
Genau, hey. Nee, aber hat mich auch sehr gefreut.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es immer, das sind gar nicht mehr so viele. Früher haben viel mehr Views-Schreiber und Schreiberinnen auch tatsächlich Musik gemacht. Mittlerweile ist das, glaube ich, gar nicht mehr so sehr. Von daher freue ich mich, mit dir einmal auf diesem Wege kommunizieren zu dürfen, zu können.
Aber sieh bloß so, dass du den Artikel und auch den Podcast rechtzeitig fertig hast, ne? Sonst schreibe ich dir böse E-Mails.
Ach, das kriege ich immer alles hin. hatte ich hier nicht gesagt, du musst es jetzt selber abtippen, ne? Die 40
Ach so.
Minuten.
Oh, naja, ja. Das ist jetzt natürlich doof.
Ja, ja. Nee, ey, hat mich sehr gefreut und dann, wir sprechen uns auf jeden Fall bald. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Album.
Dankeschön und vielen Dank für die Zeit und das Interesse daran.
Natürlich. Bis dann.
Mach's gut.
So, das war mein Interview mit Rodney.
Cool.
Könnt ihr nachlesen im Heft, im kommenden. Das, wo ich mich jetzt gleich wieder ransetzen werde, weil ich hier noch zwei Texte abtippen muss und noch diversen anderen Kram tatsächlich erledigen muss. Und nebenher auch noch den ganzen Bandkram. Ach, halt mir auf, ey.
Mein Gott.
Du hast viel zu tun. Hast du noch viel zu tun heute?
Ja, wir normal arbeiten. Also ich bin jetzt wieder im nächsten Thema. Entschuldigung. Und bin auch in 3 Wochen oder so, gehen die Drehs wieder los bis Anfang Dezember. Ja. Und dann muss vielleicht der Christian wieder einspringen.
Testet ihr wieder Nahrungsmittel?
Vielleicht. Natürlich, ich mache ja nur eine Lebensmittelsendung.
Ah ja, stimmt, ja.
Darf ich shameless Eigenwerbung machen?
Natürlich, na klar.
Am Montag, dem 15. November um 20.15 Uhr läuft im WDR ein Film zum Thema Bohne, den ich gedreht habe.
Bohne?
Bohne.
Ah ja, also.
Du wirst Dinge erfahren, die du vorher nicht wusstest, Dennis.
Über die Bohne.
Über die Bohne.
Ich glaube, ich weiß einiges.
Viel vielfältiger, als du denkst.
Oh Gott, ich muss lachen, aber das erkläre ich dir gleich nachdem ich hier auf Stopp gedrückt habe.
Okay, cool. Oh, du, dann drücken wir doch mal auf Stopp.
Ja, auf jeden Fall. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.